Okay, herzlich willkommen zum Pressbriefing des Science Media Center. Mein Name ist Iris Poff, ich bin Redakteurin für Klima und Umwelt hier am SMC und unser Thema heute ist auf dem Weg zu Netto Null. Die EU-Kommission schlägt ein neues Klimaziel für 2040 vor. Wie Sie alle wissen, hat die EU-Kommission gestern einen Vorschlag für ein Klimaziel für das Jahr 2040 vorgelegt. Und zwar, und das war vorher auch schon bekannt, sind es 90% Reduktion der Netto-Treibhausgasemissionen verglichen mit dem Jahr 1990. Außerdem veröffentlichte die Kommission ein Assessment, in dem sie drei verschiedene mögliche Emissionsszenarien aufzeichnet, die uns zu Netto Null bis 2050 führen und jeweils durchdiskutiert, was diese Emissionspfade für die verschiedenen Sektoren bedeuten würden. Ich möchte einmal eine Grafik aus diesem Assessment teilen. Ich hoffe, dass Sie das jetzt sehen können. Ja? Okay, ich sehe nicken. Genau, das ist eine Grafik, die Sie in dem Assessment der Kommission finden, wo die drei verschiedenen Szenarien aufgezeichnet sind. Also das am wenigsten ambitionierte Szenario ist das, was hier in lila eingezeichnet ist. Das wäre eine lineare Reduktion der Treibhausgasemissionen von 2030 bis 2050. Und das ambitionierteste Szenario hier in Blau wäre eine Reduktion von 90 bis 95%. Das ist auch das, was der EU-Klimabeirat, also ein wissenschaftliches Beratungsgremium unter der Leitung von Ottmar Edenhofer im vergangenen Jahr empfohlen hat als Klimaziel. Der Pfad, auf den sich die EU-Kommission nun geeinigt hat, ist diese blaue Linie hier in der Mitte zwischen Gelb und Blau, die eben zu 90% Reduktion führt. Und man sieht, dass das bedeuten würde, dass in der Dekade 2030 bis 2040 in absoluten Zahlen mehr Emissionen eingespart werden müssten als in allen anderen, jeweils in den anderen Dekaden. Genau. Damit stoppe ich das hier einmal. Genau, diesen Vorschlag der EU-Kommission möchten wir heute diskutieren, mit den drei Forschenden, die hier in unserem Panel anwesend sind. Willkommen schon mal an Sie. Und wir legen dabei einen Fokus auf negative Emissionen, die laut dem Vorschlag der Kommission eben in dieser Dekade schon anlaufen sollen, durch technische Emissionstechnologien. Auch auf Land senken, wie zum Beispiel Wälder, die für das Klimaziel auch eine große Rolle spielen, und außerdem auf die Rolle des Emissionshandels. Aus dem Assessment der Kommission geht auch hervor, dass ein Großteil dieser Emissionsreduktion bis 2040 durch eins der beiden Emissionshandelssysteme abgedeckt ist. Der Emissionshandel spielt hier also eine ganz entscheidende Rolle. Dann ein Hinweis an die JournalistInnen. Sie finden eine Aufzeichnung dieses Gesprächs hier heute Mittag auf unserer Webseite und das Transkript finden Sie spätestens morgen auf unserer Webseite. Dann stellen Sie bitte Ihre Fragen, die Sie hoffentlich zahlreich mitgebracht haben, in den F&A-Bereich, bitte nicht in den Chat, dann ist es für uns etwas einfacher, die zu sammeln. Damit würde ich gern unsere drei ExpertInnen hier einmal vorstellen. Oliver Geden ist Leiter des Forschungsclusters Klimapolitik an der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP. Er ist heute hier als Experte für EU-Klimapolitik, für Emissionsbudgets und für negative Emissionen. Jakob Greichen ist Wissenschaftler im Bereich Energie- und Klimaschutz am Öko-Institut. Er ist ebenfalls hier als Experte für Klimapolitik und im Speziellen auch für den Emissionshandel. Und Julia Pongratz ist Professorin für physische Geographie und Landnutzungssysteme an der LMU München und bringt uns heute hier die Expertise auf negative Emissionen und im speziellen Landsenken, also den Sektor LULUCF mit, der eben einen ganz entscheidenden Beitrag auch leisten muss für das Klimaziel. Schön, dass Sie drei alle hier sind und sich die Zeit nehmen für die Diskussion. Damit stelle ich meine erste Frage an Herr Greichen. Laut der Communication, die Kommission gestern veröffentlicht hat, würde die Weiterführung der aktuellen Maßnahmen schon zu 88% Reduktion der Treibhausgasemissionen führen bis 2040. NGOs bemängeln vor dem Hintergrund das Ziel 90% als unambitioniert und fordern 95% Reduktion. Wie bewerten Sie dieses 90%-Ziel? Ist das jetzt ambitioniert oder ginge da noch mehr?
Ja, guten Morgen erstmal, vielen Dank für die Einladung. Die Höhe von 90% war jetzt keine Überraschung mehr. Das hatte der Kommissar schon in seiner Antrittsrede angekündigt, aber auch in den Leaks, wie wir letzte Woche gesehen hatten, stand ja schon die 90%. Aber trotzdem, das nochmal einzuordnen, das heißt, von der Minderung zwischen 2030 und 2050 müssen drei Viertel in den ersten 10 Jahren passieren und nur ein Viertel in den Jahren zwischen 20 und 50, zwischen 2040 und 2050. Also es ist schon eine sehr steile Reduktion zwischen 2030 und 2040, die auch steiler ist als das, was wir bis 2030 noch tun müssen. Also jetzt zu sagen, das wäre unambitioniert, ich glaube, das verfehlt den Kern. Mehr ist natürlich immer besser, aber gleichzeitig müssen diese Ziele ja auch erreicht werden. Also viel entscheidender für den Klimaschutz ist, glaube ich, dass das Maßnahmenpaket, das irgendwann auf diesen Zielvorschlag folgen wird, dass da dann tatsächlich auch die Maßnahmen drin sind, um diese 90% zu erreichen und diese Maßnahmen auch oder die Ausgestaltung der Regeln nicht zu noch Löchern führt. Also zum Beispiel ein 2030-Ziel, der größte Teil der internationalen Emissionen aus dem Luft- und Seeverkehr einfach ausgeklammert. Dadurch hat man ein paar Prozentpunkte gewonnen. Und mit solchen Tricks und Anrechnungsregeln kann man das Ziel noch ein paar Prozentpunkte verschieben. Und das wird, glaube ich, ganz wichtig, dass das dann nicht passiert in der Zukunft. Genau. Und vielleicht auch noch ganz spannend, die Kommission nennt ja diverse Kriterien, die notwendig sind oder Bedingungen, damit dieses 2040-Ziel erreicht werden kann überhaupt. Und eine Sache, die da ganz zentral ist, dass die 2030-Ziele überhaupt erreicht werden. Das heißt, wir müssen mindestens genauso viel Energie reinstecken, dafür zu sorgen, dass die 2030-Ziele erreicht werden, wie in die Planung für unsere 2040-Ziele. Und da sind leider die allermeisten Mitgliedsländer noch deutlich hinter dem, was sie tun müssten. Also da müssten eigentlich fast alle Länder nachschärfen, überhaupt als Voraussetzung. Außerdem sagt die Kommission, dass wir alle Emissionsreduktionstechnologien benötigen werden. Also die Zeiten, wo wir sagen können, wir machen erst das eine und dann das andere, die sind im Grunde genommen vorbei. Auch für die 90% hat man eigentlich nicht mehr viel Luft, um zu sagen, das machen wir erst in 5 Jahren, sondern alles muss jetzt so schnell wie möglich gezogen werden. Und die Elektrifizierung ist so ein bisschen das Herz der Transformation. Das zieht sich durch das ganze Dokument. Alle Sektoren womöglich müssen elektrifiziert werden und gleichzeitig natürlich die Erneuerbaren so ausgebaut werden, damit wir überhaupt die Stromversorgung haben. Und so als letzten Punkt noch zur Einordnung. Es wird immer wieder genannt in der Communication Impact Assessment, ist ein sehr starker Fokus auf Gerechtigkeit und Solidarität notwendig, um diese Transformation überhaupt hinbekommen zu können, ohne zu große Härten und um die Gesellschaft überhaupt mitnehmen zu können. Das ist ja auch eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt so ein Ziel zu erreichen.
Dankeschön. Frau Pongratz, laut dem Dokument der Kommission sollen die negativen Emissionen bis 2040 400 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten entsprechen. Das beinhaltet sowohl Landsenken wie Wälder als auch technische Methoden wie BECCS, also Bioenergie mit CCS, und DACS, also Direct Air Capture, Direct Air Carbon Capture and Storage. Wie verteilt sich das Ziel dieser 400 Millionen Tonnen auf diese verschiedenen Methoden und wie beurteilen Sie dieses Ziel?
Diese 400 Millionen Tonnen CO2 2040, die da angestrebt sind, die setzen sich zusammen aus etwa 75 Millionen Tonnen CO2 Entnahme im industriellen Bereich, so heißt das. Also da geht es nicht um CO2-Abscheidung von schwer vermeidbaren Emissionen, sondern wirklich um die Entfernung aus der Atmosphäre von CO2. Also das zeichnet CO2-Entnahme aus. Das ist jetzt diese 75 Millionen Tonnen CO2, das bezieht sich jetzt auf dieses eine Szenario, was also konsistent wäre mit dem, was dann in der Communication auch transferiert würde. Aber natürlich müssen die genauen Zahlen dann später im Zuge der Gesetzgebungsmaßnahmen auch umgesetzt werden, spezifiziert werden. Auf jeden Fall das auf dieser Seite der Industrial Removals, das ist natürlich ambitioniert. Das wäre 150 Mal das, was wir heute entnehmen durch BECCS und DACS und andere technologische Methoden. Andererseits muss man auch sagen, dass die Ziele von Industriegruppen das erreichen können, wenn man sich da die globalen Zahlen zumindest ansieht. Also das ist nicht unmöglich von dem, was die Industrie gewillt ist zu tun, benötigt aber natürlich auch jetzt dann große Investitionen. Der viel größere Teil natürlich von der CO2-Entnahme, der soll im LULUCF-Bereich, also im Bereich von Landnutzung und Forstwirtschaft stattfinden. 317 Millionen Tonnen CO2 sind da vorgesehen in diesem ambitionierten Szenario. Und da muss man nochmal sehen, dass LULUCF Also das ist der Sektor, der die größten Zahlen hat in diesen Szenarien. Das ist der Sektor, der die negativen Zahlen liefert. Also das ist absolut entscheidend, was in diesem Sektor passiert, um die Klimaneutralität zu erreichen, weil wir eben wissen, dass wir wirklich diese Senken benötigen für die Klimaneutralität oder Treibhausgasneutralität. Und diese Zahlen verstecken aber ganz viel dahinter. Also im Landnutzungsbereich, da haben wir enorme Emissionen in die Atmosphäre noch jedes Jahr. Und wir haben dann eine Entnahme aus der Atmosphäre, die ist größer. Deswegen kommen diese negativen Zahlen zustande, die wir auch jetzt schon haben, in ähnlicher Größenordnung, wie das für 2040 vorgesehen ist. Aber es ist eben nicht ausdekliniert jetzt mit diesen Dokumenten, wie wir dieses Beibehalten der derzeitigen Nettosenke aufrechterhalten wollen. So wie ich das sehe, müsste eben also wirklich ganz klar gesagt werden, da stecken enorme Emissionen noch dahinter aus der Trockenlegung von Mooren. 95% der europäischen Moore sind ja trockengelegt. Und das macht Größenordnung 100 oder mehr Millionen Tonnen CO2 an Emissionen derzeit aus. Und nur wenn wir diese Emissionen wirklich massiv runterfahren, haben wir eine Chance, dass wir mit unserer schwächelnden Waldsenke gegenhalten können. Und tatsächlich die Senke, wie wir sie heute haben, ungefähr stabil halten, obwohl der Wald in seiner Senkenkapazität ja voraussichtlich abnehmen wird und nicht zunehmen. Aber das sind Dinge, die man ausdeklinieren muss, ne? Wo man ganz klar sagen muss, dass mit den Moore wieder vernässen, da gibt es auch viel Widerstand, da waren wir in der Vergangenheit auch nicht sehr erfolgreich. Und gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch bemühen, durch Waldumbaumaßnahmen, durch andere Art von Forstwirtschaft, die Senke zu pflegen. Und auch an ganz andere Methoden natürlich noch zu denken, Bodenkohlenstoffmanagement, Agroforstwirtschaft, Pflanzenkohle, dass wir auch dadurch diese Senkenkapazität noch erhöhen.
Wenn Sie jetzt von der schwächelnden Waldsenke sprechen, nehme ich an, Sie sprechen da von den Klimawandelfolgen, also Dürren und Waldbrände, die dazu Einbußen führen. Könnte man da auch durch Aufforstungen gegenhalten?
Ja, ich sprach jetzt gar nicht primär von den von den klimabedingten Schäden. Also warum die Waldsenke in Europa stagniert, ist einfach, dass wir enorm intensives Management hatten in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und dass einfach die Altersstruktur sich so entwickelt, dass die Wälder nicht mehr beliebig viel aufnehmen. Und dann, da haben Sie recht, jetzt, wenn wir auf den Zeithorizont 2040 auch blicken, werden natürlich diese Klimaschäden durch Dürre, durch Insektenausbrüche, durch Windbruch, das wird auch noch zunehmen. Und das macht das Ganze natürlich auch risikobehaftet. Und das kommt dann da noch oben drauf, warum die Waldsenke dann in dem Teil schwächelt.
Dankeschön.
Genau. Um das vielleicht nur abzuschließen, also es ist sehr wichtig, dass wir da wirklich nochmal genauer in diese Bruttozahlen reinschauen und dass wir auf dieses Portfolio setzen aus vielen verschiedenen Maßnahmen, industriell, naturbasiert und dann jeweils in diesen Bereichen eben auch sehr breit streuen, ähnlich wie Herr Greichen das ja auch schon für die Emissionsreduktion angesprochen hat, dass dieser Portfolioansatz, wir brauchen jetzt einfach alles, ein sehr sinnvoller ist.
Dankeschön. Herr Geden, welche Relevanz hat dieser Kommissionsvorschlag jetzt eigentlich auch angesichts der EU-Wahlen, die bevorstehen? Und wie wird der weitere Prozess ablaufen, bis wir am Ende wirklich zu einem rechtlich bindenden Klimaziel gelangen?
Ja, vielen Dank für die Frage, auch für die Einladung. Laut dem Europäischen Klimagesetz war die Kommission verpflichtet, 6 Monate nach dem Global Stocktake auf globaler Ebene jetzt einen ersten Vorschlag zu formulieren. Das hat sie gemacht. Sie hätte sich damit auch noch Zeit lassen können, dann wäre sie näher an den Wahlen gewesen. Man kann darüber spekulieren, warum sie das so früh gemacht hat. Zweitens, wie Herr Greichen schon gesagt hat, der neue Klimakommissar hat diese 90% im Grunde genommen schon versprechen müssen, um gewählt zu werden. Insofern war es keine Überraschung. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, das ist nur eine Kommunikation der Kommission. Im Grunde genommen testet sie damit das Wasser. Sie legt aber auch die Zahlen dahinter vor. Das Impact Assessment ist ja sehr voluminös. Aber erst im Herbst unter der neuen Kommission, möglicherweise mit der gleichen Präsidentin, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit einem anderen Klimakommissar, wird die Kommission dann eine Neufassung des europäischen Klimagesetzes vorlegen, in dem dann eine Zahl drinsteht. Das kann diese 90% sein, das kann theoretisch auch eine andere sein. Die 90% kann auch sozusagen spezifiziert sein, so wie das jetzt in dem Vorschlag auch gemacht worden ist, also mit den 850 Millionen Tonnen Bruttoemissionen jenseits von LULUCF und den Senken von 400. Das wird dann verhandelt zwischen Parlament und den Mitgliedstaaten im normalen Gesetzgebungsverfahren. wo im Parlament eine einfache Mehrheit genügt und im Rat eine qualifizierte Mehrheit. Aber es gibt hier eine Unsicherheit. Traditionell sind diese Klimaziele, also diese übergreifenden Klimaziele für 2020, 2030, 2040, immer von den Mitgliedstaaten alleine festgelegt worden, von den Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat. Und das geht jetzt eigentlich nicht mehr durch das Klimagesetz. Aber das 2030-Ziel zum Beispiel ist de facto von den Mitgliedstaaten entschieden worden, indem man ein NDC, also die National Determined Contribution der EU, für 2030 einfach mit diesen -55%, die wir jetzt haben, eingereicht worden, ohne das Parlament zu fragen, und hat dann salopp gesagt, ja, liebes Parlament, wenn wir noch was Neues verhandeln im Gesetzgebungsverfahren, dann können wir diesen NDC auch ändern. Und das ist deshalb wichtig, weil wenn die Kommission den endgültigen Vorschlag erst im Herbst vorlegt, dann aber binnen, ich sag mal, 6 bis 12 Monaten der europäische NDC für 2035 vorgelegt werden muss, dann kann es passieren, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission zusammen sich auf ein 2035-Ziel einigen, bevor das 2040-Ziel zusammen mit dem Parlament beschlossen wurde. In diesem Vorschlag der Kommission steht es andersherum. Wir legen erst 2040 fest, leiten dann 2035 davon ab. Aber ich glaube, das wird sozusagen der politisch interessante Bereich werden. Und es kann sein, dass die Mitgliedstaaten also ein 2035-Ziel festlegen, dass die 90% bis 2040 möglicherweise gar nicht mehr erreichbar macht. Also ich glaube, das ist politisch daran interessant, welche Dynamik es geben wird. Aber sozusagen die Kommission ist im Herbst wieder am Zug, aber bis dahin hat sie auch die Möglichkeit zu beobachten, wie die Mitgliedstaaten, wie das Parlament, aber wie auch Stakeholder außerhalb der europäischen Institutionen jetzt diese Vorschläge diskutieren.
Also wären Sie nicht überrascht, wenn am Ende kein 90%-Ziel dabei rumkommt bei dem ganzen Prozess?
Ich wäre nicht überrascht, aber es kann auch sein, dass wir 90% bekommen und zum Beispiel die Zahl der Removals hochgeht oder sich andere Parameter ändern. Ergreifen hat ja auch darauf verwiesen, was stellenweise in diesen Zahlen in den europäischen mit drin ist und was nicht drin ist. Natürlich klar, dass die Aufmerksamkeit jetzt sehr stark darauf liegen wird, verändert sich dieses Headline-Target, diese 90%, oder verändert es sich nicht? Und Herr Greichen hat auch zu Recht darauf hingewiesen, dass das alles bedingt, dass wir die 55% bis 2030 schaffen. Und auch da kann man Fragezeichen dahinter setzen.
Dankeschön. Dann die erste Frage einer Journalistin, die ich auch direkt gerne an Sie stellen würde, Herr Geden. Gab es grundsätzliche Unterschiede zwischen dem geleakten Dokument und dem letztendlichen Vorschlag?
Nee, gab es nicht, und das ist auch nicht überraschend. Und man muss auch, glaube ich, immer betonen, dass Leaks nicht immer unabsichtlich passieren, sondern oft auch von der Kommission selbst getätigt werden. Aber es gibt da keinen zentralen Unterschied. Manche Zahlen tauchen jetzt nur noch im Impact Assessment auf, aber das ist am Ende nicht entscheidend. Entscheidend sind diese 90%.
Dankeschön. Dann eine Frage, die ich gerne an Herrn Greichen stellen würde. Ein Journalist fragt, welche Mitgliedstaaten sind besonders weit bei der Emissionsreduktion und welche sind die Schlusslichter und was sind die Gründe dafür?
Ich habe gesehen, dass mein Ton nicht so gut war. Ich hoffe, ich bin jetzt gut zu verstehen. Ich habe noch mal ein bisschen den Einstellungen gedreht. Okay, ich sehe
Glaube,
nichts.
es ist ein
Gut.
bisschen besser, ja. Danke.
Ja. Aktuell ist es ja so, es gibt EU-weiten Emissionshandel. Da haben die Mitgliedsländer keine eigenen Ziele. Aber es gibt noch zusätzlich die Klimaschutzverordnung oder Effort Sharing Regulation, wofür jedes Land jährliche Emissionsziele, insbesondere für Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und alles andere, was nicht im Emissionshandel ist, gesetzt werden. Wenn man sich anguckt, wo die Länder nach aktueller Planung stehen, dann gibt es drei große Länder, die ein sehr großes Defizit haben. Das sind nämlich Italien, Frankreich und Deutschland. Verglichen zur Landesgröße hat zum Beispiel auch Österreich ein sehr hohes Defizit, also wird diese Ziele verfehlen. Und auf der Angebotsseite, also die Länder, die ihre Ziele deutlich überfüllen, haben wir Schweden, Portugal, Griechenland und Spanien. Und von denen, die diese Ziele deutlich überfüllen, sind es halt drei Länder, die wegen der Wirtschaftskrise, Eurokrise massiv die Emissionen reduzieren konnten oder mussten oder haben, wie man es auch darstellen will. Das heißt, da ist tatsächlich, würde ich sagen, ein großer Teil nicht Klimamaßnahmen dahinter, aber natürlich auch Klimaschutzmaßnahmen. Also gerade Spanien hat ja viel in Erneuerbaren getan. Schweden ist da so ein bisschen der Sonderfall, die tatsächlich sehr früh und sehr stark auf Elektrifizierung gesetzt haben im Gebäudesektor, und auch natürlich einen großen Anteil an Landnutzung machen, aber die können für diese Ziele gar nicht so stark eingerechnet werden. Also zentral sind im Grunde genommen die großen drei Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, dass hier die Maßnahmen nachgeschärft werden, damit überhaupt das 2030-Ziel erreicht werden kann.
Dankeschön. Eine Ergänzung zu der Frage war auch in Richtung Schweden und da würde ich gerne Frau Pongratz zu befragen. Schweden und Finnland setzen stark auf LULUCF, um klimaneutral zu werden. Wie ist das zu bewerten?
Also grundsätzlich ist da viel, natürlich viel Waldbestand noch, ne? Also Europa ist ja überwiegend genutzt. Dort gibt es noch viele Wälder. Da ist es auch kritisch zu bewerten. Also man sieht jetzt auch beispielsweise in Finnland, ne, dass die letzten wirklich unberührten Wälder eingeschlagen werden durch die Holzwirtschaft. Das ist dann kritisch zu sehen, einfach weil man auch Biodiversität verliert, ne, weil man da Ökosysteme mit ihrem eigenen Wert verliert. Aber die Idee dahinter ist natürlich dann, dass man durch die Holzprodukte langlebige Senken auch schaffen kann. Auch durch fossile Substitution mit Konstruktionsmaterial, das energieintensiv ist, beispielsweise, dort gegensteuern kann. Also da geschieht einiges, wo man aber wirklich dann sehr aufpassen muss, dass die Umsetzung nicht nach hinten losgeht, was dann andere Ökosystemdienstleistungen wie Biodiversität angeht. Gleichzeitig muss man auch sehen, also LULUCF, das ist ja nur ein Teil. Es gibt dann natürlich auch noch die landwirtschaftlichen Emissionen, also die Nicht-CO2-Emissionen, vor allem Methan und Lachgas. Und das ist nochmal eine ganz andere Schiene, was dort dann geschieht. Und auch dort wird versucht, dann natürlich die Emissionen massiv nach unten zu bekommen. Da weiß ich jetzt aber nicht genau, wie das in den skandinavischen Ländern speziell gehandhabt wird.
Dankeschön. Jetzt habe ich eine Frage in Richtung der CO2-Abscheidung, die ich gerne an Herrn Gehden stellen würde. Und zwar in Ihrem Entwurf für ein Industrie-Carbon-Management-Gesetz schlägt die Kommission unter anderem vor, die EU solle bis 2030 eine jährliche CO2-Speicherkapazität von 50 Millionen Tonnen schaffen. Bis 2040 soll diese Kapazität auf 280 Millionen Tonnen steigen. Ist diese Menge an CO2-Entnahme realistisch und nicht ohnehin der falsche Schwerpunkt gegenüber der CO2-Vermeidung? Und vielleicht ganz kurz als Anmerkung dazu, diese Carbon Management Strategie wurde ebenfalls gestern von der EU-Kommission veröffentlicht, ist aber nochmal ein anderes Dokument als diese Dokumente zu den Klimazielen. Herr Gehden.
Ja, es geht bei dieser Kapazitätsfrage sozusagen darum, von dem doch relativ kläglichen Stand, den wir jetzt haben, in eine Richtung zu kommen, in der wir auch Speicherkapazität haben, auch Injektionskapazität. Und diese 50 Millionen bis 2030, diese Diskussion hat ja am Net Zero Industry Act begonnen, ist sehr ambitioniert. Ich glaube, wenn man da Anfang der 2030er hinkommt, kann man auch 280 schaffen bis 2040. Aber dafür braucht es dann eben auch Transportinfrastruktur und Ähnliches. Und es ist schwer einzuschätzen, ob das in den, ob, also ob man da jetzt sozusagen einen Haken hinter realistisch machen kann. Oder sagt, das ist eher schwierig. Ich glaube, Bevölkerung in Europa, auch die Politik ist nicht unbedingt darauf vorbereitet, dass wir dort jetzt im großen Stil einsteigen werden, auch Transportnetze aufbauen müssen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, also die Frage, müssen die Schwerpunkte nicht anders gesetzt werden? Ich glaube, die Schwerpunkte werden anders gesetzt, aber dieser Bereich kommt jetzt eben dazu. Und insofern es um industrielle Restemissionen geht aus Sektoren wie zum Beispiel der Zementindustrie, die nicht mit der Energieversorgung der Zementindustrie zu tun haben, sondern mit chemischen Prozessen der Zementherstellung, ist es kein falscher Schwerpunkt. Kritisch wird es da, und das war ja ein Punkt bei den Leaks in den vergangenen Wochen, wo auch dann CO2-Abscheidung und Speicherung aus fossilen Kraftwerken angenommen wird. Es wird in Deutschland so nicht diskutiert, obwohl sich da die Diskussion auch wieder zu öffnen scheint bei den Gaskraftwerken, aber in Nachbarländern Deutschlands eben schon. Und da kann man kritisch fragen, ob man es überhaupt erlauben sollte, wie viel in diesem Bereich sozusagen gefördert werden soll. Es gibt eine Grauzone hier, die wir auch in Deutschland erleben, das ist der blaue Wasserstoff, der auch in Backup-Kraftwerken in Deutschland zum Einsatz kommen könnte. den auch diese Regierung gewissermaßen, also die Bundesregierung, in Norwegen schon mit einem Memorandum of Understanding bestellt hat. Und dieser blaue Wasserstoff wird aus Erdgas mit CCS hergestellt. Und das ist sozusagen, dann passiert dann auch im Energiesektor. Also ich glaube, das wird eine politische Diskussion, die in Deutschland auch stark geführt werden wird. Wird das nur im Übergang passieren? Wie kann man hier ein Phase-out organisieren? Sollte man überhaupt einsteigen? Ich glaube, da muss man heute sagen, die Hoffnungen in den grünen Wasserstoff waren vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Und wenn die Industrie umstellt, werden wir auch in Deutschland blauen Wasserstoff nutzen. Aber europaweit wird es eine Option bleiben. Also CCS industriell, Zement ist, glaube ich, klar. Bei Stahl wird es darum gehen, eher die Wasserstoffroute oder wollen einige Stahlwerke doch in CCS gehen? Es gibt einige kleinere Branchen, die CCS brauchen werden. Müllverbrennung wird eine davon sein. Wir brauchen es in einem gewissen Ausmaß. Und ich glaube, dieses Ausmaß wird aber politisch umstritten sein in der EU und in einigen Mitgliedstaaten. Und ich glaube, es ist eher eine Frage, was ist politisch realistisch, als zu fragen, was wäre jetzt technisch oder ökonomisch machbar bis 2040, wenn man wirklich ein stärkeres Augenmerk darauf legt.
Zu diesem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben mit der Abscheidung von CO2 aus Kraftwerken, der sehr umstritten ist an diesem Vorschlag der Kommission. Wir hatten tatsächlich letzte Woche schon eine Aussendung auch zu dieser Strategie, wo auch das Argument kam, dass CCS in Kraftwerken ökonomisch sowieso nicht mehr rentabel sein wird, wenn der CO2, wenn die Erneuerbaren immer günstiger werden, dass die Kraftwerke dann da gar nicht mithalten können und dass sich das Problem von alleine löst. Würden Sie dem zustimmen?
Ich würde da zustimmen, wenn es um Kraftwerke geht, die in Volllast laufen sollen. Aber ich glaube, die Frage ist, bei CCS und dem Energiesektor sind wir schnell in so einer Entweder-oder-Diskussion. Wenn man sich aber jetzt die deutschen Pläne mit der Kraftwerksstrategie anguckt und Backup-Kraftwerken, dann ist die Frage, welche Brennstoffe nutzen wir dort? Wenn es blauer Wasserstoff wäre, also wir sagen jetzt, sie müssen Wasserstoff-ready sein, aber niemand kann garantieren, dass es grüner Wasserstoff sein wird. Wenn es blauer Wasserstoff wäre, dann wird irgendwo CCS gemacht werden, möglicherweise nicht in Deutschland, aber die Mengen werden nicht so groß sein. Ich kann mir auch ökonomisch nicht vorstellen, dass es sinnvoll ist, ein Gaskraftwerk mit CCS auszurüsten, das dann nur wenige Stunden läuft. Also inklusive der Preisentwicklung, die wir im Emissionshandel möglicherweise haben werden. Manchmal ist das Argument immer ein bisschen Wohlfall, wenn es Staaten gibt, die dort einsteigen wollen, müssen sie ihre eigenen Abschätzungen treffen, wie sich Preise im Emissionshandel in 10 oder 20 Jahren entwickeln. Und dann wird man sehen,